Ja, wir sind in Prediger 3 heute Abend. Buch Prediger ist das Buch, was König Salomo, der weiseste Mann und der reichste Mann seiner Zeit, der Bill Gates seiner Zeit, viel reicher eigentlich, mächtigste Mann, der sich alles leisten und alles gönnen konnte. Er schreibt dieses Buch gegen Ende seines Lebens. Er hat das Hohelied der Liebe geschrieben, als er jung war, und dann die Sprüche in seinen weisen Jahren. Und dann, leider Gottes, wissen wir aus der Geschichte Israels, dass er gegen Ende seines Lebens durch seine Frauen, vielen Frauen, die ausländische Götter und Götzen hatten, dass er von denen verführt wurde zum Götzendienst und dass er ja ein Stück weit von Gott abgefallen ist. Und wir wissen nicht genau, ob er zurückgekommen ist oder nicht. Aber er hatte auf jeden Fall so eine Phase in seinem Leben. Wir hoffen, dass es eine vorübergehende war, in der er versucht hat, ohne Gott zu leben, zumindest ohne den wahren Gott. Und dieses Buch des Predigers ist eigentlich seine Schlussfolgerung von dem Ganzen. Leben unter der Sonne, das heißt rein irdisch betrachtet. Und in diesen ersten beiden Kapiteln hat uns Salomo seine eigene Erfahrung und sein eigenes Forschen beschrieben. Und eigentlich die Sinnlosigkeit des Lebens in vier Bereichen des Lebens. Im Kapitel 1 haben wir am Anfang gesehen, diese Eintönigkeit des Lebens, dieses immer wiederkehrende. Eine Generation kommt, die andere geht und der Wind dreht sich und kehrt wieder zu seinem Ausgangspunkt zurück. Die Flüsse fließen ins Meer und dann dieser Wasserkreislauf, dieser Kreislauf des Lebens, dieses monotone, immer Wiederholung des Lebens. Und ohne Gott ist es sinnlos. Und dann im zweiten Teil vom Kapitel 1 haben wir betrachtet die Wertlosigkeit oder Sinnlosigkeit von Weisheit, unabhängig von Gott. Menschliche Weisheit bringt uns nicht wirklich weiter auf uns allein gestellt. Und dann im Kapitel 2 hat er zu uns gesprochen über die Sinnlosigkeit des Reichtums. Dass es eigentlich auch nichts bringt und es nicht erfüllt. Und am Ende, weiß ich nicht, geben wir es irgendwem weiter und bringt auch nichts. Und dann am Ende vom Kapitel 2 hat er auch so diese Gewissheit des Todes vor seinen Augen und es bringt nichts. Er sagt, weise zu sein ist genauso nichtig wie ein Tor zu sein. Wie stirbt der Weise gleich dem Toren, heißt im Vers 16, und dann sagt im Vers 17, da hasste ich das Leben, denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, das war mir zuwider. Das ist einer, die Aussage von einem, der sich alles leisten konnte und der das auch getan hat, der gesagt hat, ich halte mir nichts zurück. Ich will mir alles gönnen. Und er konnte sich alles gönnen. Er konnte sich wirklich alles leisten. Alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Und ich versagte meinem Herz keine Freude, hat er in Kapitel 2, Vers 10 geschrieben. Und Vers 11, siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Es bringt alles nichts, sagt er ohne Gott. Und am Ende war er wirklich deprimiert. Und er sagt hier im Vers 17, ich hasste das Leben. Denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, es war mir zuwider. Das Leben hat mich angekotzt. Auf gut Deutsch. Das ist alles Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Das ist alles sinnlos. Und ich hasste mein Mühen, mit dem ich mich abmühte unter der Sonne. Ich muss ja doch es doch den Menschen hinterlassen, der nach mir sein wird. Und wer weiß, ob der weise sein wird oder ein Tor sein wird, was der macht mit dem, was ich zurücklasse. Erstens, ich muss alles zurücklassen und dann wer weiß, was mit dem sein wird, was ich zurücklasse. Vielleicht stellt er sogar böse Dinge an, der nach mir kommt. Und wenn wir die Geschichte lesen, sein Sohn, Rehobeam, der war nicht gerade ein gottesfürchtiger Mann und hatte auch sehr unweise Ratgeber und Sinnlosigkeit. Nun sagt ihm Vers 24, Kapitel 2, es gibt nichts Besseres für einen Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinen Mühen. Das Einzige, was bleibt. Aber dann kommt zum ersten Mal Gott ins Spiel hier. Vorher war alles unter der Sonne und dann hier bei seinem eigenen Forschen das erste Mal Gott. Auch sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Fähigkeit zu genießen, das, was er uns schenkt. Das Gute zu genießen. Und so diese nächsten 8 Kapitel wird der Prediger Salomo jetzt das, was er in seiner eigenen Erfahrung gesehen hat, auch jetzt draußen in der Welt beobachten und wird das hier noch weiter analysieren. Diese 4 Dinge eigentlich. Und er wird am Ende immer sagen, seine Schlussfolgerung ist, genieße das Leben und sei Gott dankbar. Hier im Kapitel 3 haben wir wohl den bekanntesten Abschnitt aus dem Prediger. Mhm. Im Englischen gab es so ein Lied, was aus den 60er, 70er Jahren. There's a season, turn, turn, turn. Könnt ihr euch noch erinnern, dieses Lied? Ich weiß gar nicht, wer das gesungen hat. Mhm. Die Doors oder was ist denn, eine ganz alte Band.
Könnte ich gar nicht.
Aber, nee, nicht so wichtig. Aber Kapitel 3, lass uns einfach mal die ersten 9 Verse lesen hier, oder 10 Verse. Ich denke, ihr habt es sicher schon gehört. Sagt hier, alles hat seine Stunde, oder alles hat seine Zeit. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde oder Zeit. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit für Steine werfen und Zeit für Steine sammeln. Zeit für Umarmen und Zeit fürs sich fernhalten von Umarmen. Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen. Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen. Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Bleiben wir da mal stehen, Vers 8. Lass uns mal gemeinsam überlegen. Er gibt uns hier 14 Paare, glaube ich, die eigentlich so, ja, die Gesamtheit des Lebens, ich denke, das war so in seinem Denken, beschreibt. Man sagt, für alles gibt es eine Stunde, für alles gibt es eine Zeit. Ich denke, es ist gut, wenn wir das im Kopf behalten. Es gibt so Zeiten in unserem Leben, Abschnitte, Lebensabschnitte. Es hat alles seine Zeit. Es ist nicht immer alles dran in unserem Leben. Mich hat auf der letzten Pastorenkonferenz etwas angesprochen, da hat der Prediger gesagt, eines ist wichtig, die er von Maria und Martha, ne? Martha hat rumgeschachtelt und Maria ist zu Jesu Füßen gesessen und Jesus hat zu Martha gesagt, eines ist wichtig und er hat so dieses eines rausgenommen, dass Gott nicht 100.000 Sachen für uns hat, weil das schaffen wir gar nicht, aber eines ist wichtig, was ist das eine, was gerade wichtig ist. Was ist das eine oder vielleicht die zwei, aber es gibt so begrenzt Dinge, die wir tun können. Ressourcen, Zeit, die wir haben, was ist gerade dran, was ist gerade wichtig? Wozu beruft Gott dich jetzt gerade?
Einander zu lieben und zuhören.
Ja, zum Beispiel. Aber dann tu dieses eine gut und versuch nicht 10.000 Dinge zu tun. Und das hat mich angesprochen. Ja. Lass uns hier mal durchgehen. Es gibt für alles eine Stunde, für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Also es gibt eine Zeit, ja, in unserem Leben zu gebären und Zeit fürs Sterben. Aber ich denke, wir können das auch auf unser Leben umleben. Es gibt eine Zeit, wo wir Dinge ins Leben rufen und neu starten und gebären sozusagen. Und dann gibt es auch Zeiten, wo wir Dinge sterben lassen, die vielleicht nicht mehr dran sind. Und das ist vielleicht auch gut zu sehen, dass nicht alles, was wir mal getan haben oder wozu Gott uns mal gerufen hat, dass es für die Ewigkeit sein muss. Manchmal ist die Zeit zu sagen, okay, der Dienst oder das Ding hier, das, ja, das ist nicht mehr dran, das begrabe ich.
Zum Beispiel die Zeitarbeitsprämie habe ich jetzt begraben, suche mir jetzt eine Ausbildung.
Ja.
Was Neues.
Zum Beispiel. Manchmal sind es Beziehungen, ne, wo ich merke, okay, die Beziehung tut mir nicht gut, hat einen schlechten Einfluss und ich komme da nicht durch, will von Jesus nichts wissen. Manchmal ist es Zeit,
loszulassen.
Diese Dinge loszulassen. Zu begraben. Ja. Manchmal sind es unsere eigenen Träume, ne? Mhm. Unsere eigenen Ideen.
Da hast du recht.
Weil Jesus sagt, verleugne dich selbst und folge mir nach. Zeit fürs Gebären und fürs Sterben. Und dann Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Das ist was Ähnliches eigentlich. Ne? Mhm. Aber wenn wir nicht pflanzen, dann können wir auch nichts ausreißen. Dann haben wir hier Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Was könnte so eine Zeit sein, zu töten? Was zu töten? Was fällt euch ein?
Schlechte Gedanken.
Ja, zum Beispiel, wenn wir an unser Leben denken.
Sünde, all irgendwie. Ja.
Ja, Paulus spricht ja ganz konkret drüber, ne? Dieses ich schlage meinen Leib, sagt er, ne? Ich verleugne mich selbst. Ich
ja, stimmt.
Es gibt Dinge, die wir töten müssen. Und es gibt Zeit fürs Heilen. Zeit, wo wir manchmal auch anderen Leuten wehtun müssen, ne? Ihnen die Wahrheit sagen oder gerade in der Seelsorge auch, ne? Zeit, Dinge auszureißen und das tut oft weh.
Aber an anderen Seiten tut es wieder gut.
Ja, dann ist auch eine Zeit da zum Heilen.
Ja.
Dann gibt es eine Zeit fürs Abbrechen und eine Zeit fürs Bauen.
Zerstörung. Das steht bei mir.
Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Fällt euch da was ein?
Fällt mir eine. Hat immer mit Beziehungen auch zu tun. Ne?
Aha.
Und ja, schon,
Erfahrungen,
schon.
Die Erfahrung machen.
Ja, komm mal dazu. Nee, Beziehungen.
Ja, so ist das Leben.
Wenn,
ne?
Ja, gut. Wenn jemand sich nicht bekehrt und stirbt dann, ne? So Sachen.
Ja.
Zeit zum Weinen. Also ich meine, das hat dann auch ein Ende, ne? Aber es ist eine Zeit da.
Beerdigung, ne?
Ja.
Zeit zum Weinen, zum Trauern, das gehört zum Leben dazu.
Ja.
Auf der anderen Seite eine Zeit zum Lachen. Mhm. Vielleicht die Hochzeit.
Genau. Geburt.
Also ich hoffe, wenn du wieder auf der Hochzeit bist und du trauerst, dass du noch Single bist oder so und du schwelgst im Selbstmitleid und blast Trübsal, dann ist es der falsche Zeitpunkt, ne? Das ist gerade nicht dran.
Ja.
Oder bei der Beerdigung zu lachen und Witze zu machen, das ist nicht dran, es gibt eine Zeit dafür. Zeit fürs Klagen und eine Zeit zum Tanzen. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln.
Das verstehe ich nicht ganz.
Ich erkläre es dir. Damals, wenn ihr schon in Israel wart, weiß nicht, ob ihr schon wart,
glaube ich. Ja, ich fing ja auf der Landkarte.
Das ist eine sehr steinige Gegend, also ein Großteil.
In Ägypten war das schon.
Die Wüste Judäas, und also viele Steine in Israel. Und um das Land fruchtbar zu machen, mussten die Bauern, die haben alle von Landwirtschaft gelebt, also Viehzucht und Landwirtschaft, mussten die Steine von den Feldern runterschmeißen und haben dann, also sieht man in Irland, sieht man das ja auch, ne, wo die dann mit diesen Steinen von den Feldern dann diese teilweise so kleine Mäuerchen um ihre Felder oder um ihren Besitz herum machen. Und das ist das Steine sammeln. Und Steine werfen, was passiert ist, wenn die Krieg gemacht haben und ein Land erobert haben, dann haben die denen einfach den Feinden die Steine wieder ins Feld reingeworfen. Dass nichts wächst. Also wir könnten eigentlich sagen, er sagt hier, es gibt eine Zeit, wo Sieg da ist und es gibt eine Zeit der Niederlage in unserem Leben. Und ich denke, wir alle kennen das. Es ist nicht immer, dass wir siegreich sind. Manchmal fallen wir auf die Schnauze.
Ja.
Manchmal sind wir besiegt und am Boden, aber Gott sei Dank, in Jesus haben wir den Sieg und es gibt dann auch wieder die Zeit des Siegens. Und wir müssen dann in der Niederlage leben, aber beides, diese Gegensätze immer, Zeit fürs Umarmen und Zeit sich fernhalten vom Umarmen. Vielleicht Zeit, jemanden zu begrüßen und Zeit, jemanden wieder loszulassen. Ist ja auch oft so, ne? Manchmal stellt Gott Menschen in unser Leben, die uns lieb sind, aber es ist für eine Zeit lang.
Zum Beispiel Freunde muss ich auch ein paar loslassen. Ich will heute mit euch nichts zu tun haben. Ihr seid falsche Freunde. Gehen wir uns am besten aus dem Weg, habe ich dann gesagt damals.
Ja. Ja, da braucht man Unterscheidung.
Ich habe neue Freunde kennengelernt.
Ja.
Die im Glauben mit mir wachsen.
Ja, ich denke zum Beispiel Mitarbeiter, die Gott uns immer wieder schenkt in der Gemeinde, ne? Aaron und Danny. Zwei Jahre hier dürfen wir sie umarmen und dann müssen wir sie wieder loslassen, weil Gott sie weiterführt.
Das war eine schöne Zeit.
Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Vielleicht ähnlich.
Ich habe dich gesucht und gefunden, doch jetzt werde ich dich verlieren, sozusagen.
Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen.
Für Möbel.
Gibt es so Messis, ne? Die wollen alles aufbewahren. Aber dann ist es mal Zeit, wegzuwerfen.
Kannst du auch viel aufbewahren.
Na Kevin, spätestens wenn du heiratest, wird deine Frau sagen, das muss raus, das muss raus, das muss raus.
Sag ich nur, nee, das fällt bei
dir. Geht dir durch den Kleiderschrank und sagt, nee, sag das schon, nicht und das nicht und das nicht.
Sag ich schon, das ist raus, kannst du wieder gehen. Ey, Quatsch.
Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen. Kennt den Hintergrund, da, wenn die getrauert haben oder einfach empört waren, entsetzt waren, haben sie ihre Kleider zerrissen. Ja, und dann, wenn das das Einzige war, dann mussten sie es nachher wieder zusammennähen. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Wann denkt ihr, es ist eine gute Zeit zu schweigen?
Indem, wenn man wütend ist oder so und sich halt mal Gott stellt. Und dann schweigt man halt und betet halt mal zu Gott.
Ja.
So geht es mir ab und zu halt mal. Also wenn ich wütend bin, halt, dann gehe ich halt in mein stilles Kämmerlein oder gehe einfach halt mal in den Wald, bete einfach mal halt zu Gott und brüll halt im Wald rum, da hört mich ja eben keiner. Das tut auch mal gut.
Ja.
Habe ich öfters beim Stefan schon gemacht. bin ich einfach mal rausgegangen mit dem Fahrrad, bin hochgefahren in den Wald. Mhm. Ja, für so 2 Stunden. Das ist wunderbare Therapie. Mhm. Und deshalb gibt es gar nicht. Alleine sein mit Gott, beten. Das hilft wirklich. Das wahre Wunder, was da passiert dann.
Und ja, Situationen, wo du sonst zornig wärst und ja, was Falsches sagen würdest vielleicht.
So ist es. Lieber gehe ich halt alleine raus in die Welt, anstatt andere Menschen zu verletzen.
Okay, ja, da soll man schweigen, wenn es verletzend wäre für andere, wenn es ja, Tratsch wäre, vielleicht auch.
Tut mir gut.
Kann man es auch mit ein bisschen anderem Abstand sehen, dann, ne? Wenn man ja, sich mal ausgeschrien ja, hat, vielleicht, oder vor Gott alles gebracht und dann.
Oder da letztens, wo der Stefan mir mal eine Ohrfeige verpasst hat, bin ich einfach aufgegangen, ohne auf den Schreit einzugehen halt, und habe mir halt echt überlegt, ob ich jetzt ausziehe oder nicht. Und das habe ich schon auch klipp und klar gesagt, wenn nochmal sowas passiert, sehe ich aus. Mhm. Ja. Dann habe ich auch zu Gott gebetet, wenn es dein Wille ist, halt lassen geschehen, wenn ich ausziehe. Und er hatte mir Gott ein Zeichen gegeben und ich bin ausgezogen. Mhm. Kann man vieles hier reinschreiben, was du gesagt hast auch.
Wann ist eine Zeit zu reden?
Ja, wenn Geschwister oder zum Beispiel nicht merken, dass sie entzündet sind oder dass sie falsch sind.
Okay, zum Beispiel, ja.
Ja.
Oder wenn jemand auf der Suche ist nach Gott,
ja,
dann musst du den Mund aufmachen, kann schon Zeugnis sein.
Ja, gute Nachricht weiter sagen. Sehr gut. Alles, was aufbauend ist, alles, was wohllautend ist, diese Dinge. Ne?
Ja.
Was andere aufbaut, was andere ermutigt.
Überhaupt Unrecht, wenn man erkennt, ja, dass man dann eben die Wahrheit bezeugt oder so. Oder für den Schwachen einsteht oder so. Mhm. Die Möglichkeit wahrnimmt.
Da ist eine Zeit zum Reden, eine Zeit fürs Lieben und eine Zeit fürs Hassen.
Hassen ist dann Fragezeichen. Aber alles, was Gott hasst, sollen wir auch hassen. Steht so in der Bibel sogar drin.
Ja, es gibt definitiv Dinge, die wir hassen
ja,
dürfen und hassen sollen ja, eigentlich, wenn man
ja,
Gott hasst.
Gottes Herz
haben. Gott hasst ihn, sag ich. Teufel hassen zum Beispiel.
Ja, Sünde hassen ja, auch. Sünde. Ne? Hassen ist eigentlich das Gegenstück zu Liebe. Ne? Wenn ich
auch, wenn du von der Sünde nicht loslassen kannst, dann reiß es mit deinem Auge raus oder schlag dir die Hand ab.
Ja, wenn sie zur Sünde verführt. Genau. Also natürlich nicht wörtlich, aber sei aber radikal. Halt. Sei radikal mit Sünde in deinem Leben. Ja. Ja. Mit Versuchungen in dem Fall auch.
Ja.
Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Ähnlich, ne? Mhm. Manchmal ist die Zeit, also wir sollen, soweit es an uns liegt, mit allen Menschen Frieden suchen, sagt uns die Bibel, aber es gibt definitiv auch eine Zeit zu kämpfen und aufzustehen und zu sagen, nee, das ist Unrecht oder das ist nicht okay, auch kämpfen für andere, kämpfen für Schwache, Ungeborene von mir aus, ja, die sonst keine Stimme haben in unserer Gesellschaft, mal aufzustehen und
wenn eine Mutter verzweifelt, halt mal ihr helfen und dann zu den anderen reden, das ist halt so richtig, lass dir jetzt mal in Ruhe, halt für andere da sein.
Ja, oder okay, auch für Kinder kämpfen oder ja, jemand, der gemobbt wird jetzt, oder das ist ein Ausdruck von Liebe eigentlich, den Schwachen beizustehen oder denen, die sich selber nicht wehren,
dir können denen, die aufgeholfen,
die Unrecht angetan werden.
Ja, wo wir im Zug waren, nach Leusch gefahren sind, wurde die ganze Zeit gemobbt von seinen Klassenkameraden, waren auch im Zugabteil, da habe ich ihn halt auch immer unterstützt.
Ja, dabei. Gut.
Und ist mir einfach ein anderes Abgleis gegangen. Mhm. War halt eigentlich auch gut.
Also es gibt für alles seine Zeit.
Ja.
Das ist ein Prinzip, was wir lernen können aus diesen Versen, glaube ich. Alles hat seine Zeit, alles hat seine, ja, seinen Rahmen auch. Für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Auch in dem Sinn, dass Gott es vorherbestimmt hat oder dass Gott es zulässt. Ja? Also Gott hat die Kontrolle. Ne? Ich denke an das Leben von Josef zum Beispiel. Ja. Der hatte ziemliche Tiefen in seinem Leben, aber dann auch wieder eine ziemliche Höhe. Und am Ende konnte er sagen, ihr habt es zum Bösen beabsichtigt, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Und ich denke, es ist wichtig, wenn wir in diesen Zeiten auch, also die Zeiten, die positiv sind, na, das, da haben wir eh kein Problem damit, aber eher mit diesen Zeiten in unserem Leben, die wir uns nicht aussuchen würden. Aber dann dürfen wir auch wissen, dass Gott uns nicht umsonst in so eine Zeit reinlässt und dass Gott eigentlich alles zum Guten verwenden will und wahrscheinlich auch, dass wir die Zeit brauchen, weil Gott in dieser Zeit, in dieser Phase unseres Lebens etwas vorher herausbringt oder hervorbringt, wollte ich sagen, ja. Was er in keiner anderen Zeit hervorbringen kann und bauen kann und uns reifen lassen kann. Also ich denke, das ist ein Sinn, wie wir diese Verse hier lesen können. Es gibt unterschiedliche
Aspekte.
Zeiten in unserem Leben. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Es ist nicht immer alles dran. Gott baut manche Dinge zu mancher Zeit in unserem Leben. Es gibt ja so viele Lebensabschnitte, sagen wir auch, ne? Als Kind, als Elternteil, als Single auch, ne? Hey, als Single ist die Zeit, hier alles für Jesus zu geben, volle Kanne, ne? Ohne Ablenkung, das sagt uns der Paulus. Ne? Sucht niemanden, wenn ihr Single seid, hier lebt volle Kanne für Gott. Ne? Und dann, wenn Familie da ist, hast du wieder eine andere Verantwortung. Dann kannst du verschiedene Dinge vielleicht weniger tun. Dafür ist dein Dienst da an deiner Frau und an deinen Kindern, die zu Jüngern zu machen. Und dann wird man Oma.
Bist du schon, ne?
Ja.
Oh. Und auch für geistlich gesehen, ne? Eine Mutter im Glauben, ein Vater im Glauben, für andere verschiedene Zeiten in unserem Leben.
Ich bin ja auch ja schon glücklicher Onkel.
Ach, siehst du.
Seit erst ein halbes Jahr eigentlich.
Oh, ja.
Halbes Jahr alt ist das Baby. Jerome heißt es.
Ich glaube, eine andere Sache, die wir aber daraus lesen können, ist aber auch wieder so dieses Monotone im Leben. Ne? Diese Wiederholung, dieses Gut und Schlecht und du weißt nie, was als nächstes kommt. Ne? Und irgendwie, also wenn wir so betrachten wollen, wir haben hier 14 Paare und eigentlich hebt das Schlechte immer das Gute auf. Und wir könnten so was sagen, es ist ein Nullsummenspiel. Ne? Am Ende kommt Null raus. Und ich glaube, das ist so der Sinn, in dem der Prediger das hier liest. Weil er sagt im Vers 9, welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Mhm. Wenn am Ende eh nichts rauskommt, wenn es eh egal ist. Das ist jetzt wieder unter der Sonne die Perspektive. Und
das war bei mir so bei der Arbeit.
Und für mich...
Ich mich nicht den Abmüht, ich nichts da erreiche.
Ja. Ja, ich meine, alles, was wir tun, tun wir für den Herrn. Ne? Aber wenn wir es ohne den Herrn tun, das war ein Ding, was mich zu Jesus gebracht hat. Diese Sinnlosigkeit des Lebens ohne ihn. Ne? Wozu das Ganze? Wenn am Ende alles egal ist, ob du gewachsen bist in den schwierigen Zeiten oder nicht, ob du wem umgebracht hast oder nicht. Wenn am Ende so alles Nullsumme ist und alles ist egal und... Was soll das Ganze? Wozu? Was mache ich mit diesem Lebenslauf? Nee, danke. Man sagt im Vers 10, was, ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Also einfach das Leben, das Tun der Menschen. Wenn es am Ende nur so ein Nullsummenspiel ist unter der Sonne, dann ist es letztlich alles egal und eigentlich nicht sehr motivierend. Und das war die Frage, die ich hatte, so ohne Jesus unter der Sonne, was soll das Ganze? Wozu? Wozu mich anstrengen? Wozu guter Mensch sein?
Ja.
Manchmal haben die schlechten Menschen Vorteile. Davon wird er auch noch reden. Manchmal haben die Betrüger mehr Geld als die, die ehrlich sind. Wozu? Wenn am Ende eh alles egal ist und alles so eine große Null ist. Vers 11. Jetzt kommt wieder Gott ins Spiel. Alles hat er schön gemacht oder gut gemacht. Zu seiner Zeit. Also wieder zu seiner Zeit. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er in jeder Zeit unseres Lebens, in jedem Abschnitt, ob das jetzt ein schwieriger oder ein schöner ist, dass er in jedem Abschnitt was Gutes hervorbringen wird. Er wird denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Römer 8. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Also jetzt schaut er ins Herz hinein, der Menschen, und diese Erfahrung, selbst wenn wir nicht Gott nicht völlig verstehen können oder Gott völlig ergründen können, aber die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt. Diese Sehnsucht nach Gott, Sehnsucht nach Wahrheit, und ich glaube nicht nur nach ein bisschen relativer Wahrheit, was für dich wahr ist, ist für dich wahr, was für mich wahr ist, für mich wahr, was für dich gut ist für dich gut, was für mich gut ist, nicht diese subjektive, sondern objektive Wahrheit, ja. Was ist wahr? Was ist richtig? Die Sehnsucht haben wir im Herzen nach Gerechtigkeit, werden wir später gleich sehen. Wir sehen uns nach Gerechtigkeit. Selbst die, die sagen, oh, es gibt nichts und am Ende ist alles egal, wenn ihnen ungerecht angetan wird, sagen sie, hey, das ist nicht richtig. Ja, warum? Wer sagt das, wenn es für dich richtig ist, für dich, wenn es für mich richtig ist? Ich bin Sadist, mir macht es Freude, dich zu quälen. Was ist dein Problem? Ich bin halt stärker. Was ist halt so, ne? Aber die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. C.S. Lewis hat es gesagt, dass es für alle Impulse in unserem Herzen eigentlich eine Erfüllung gibt. Also, wir haben einen Hunger, es gibt was zu essen. Wir haben Durst, es gibt was zu trinken.
Wir sind müde, es gibt eine Matratze zum Schlafen.
Wir haben Sexualtrieb, es gibt das andere Geschlecht. Ja. Und er sagt, es gibt eben dieses Verlangen in unserem Herzen nach etwas, das nicht in dieser Zeit und nicht in dieser Welt erfüllt werden kann. Mhm. Nichts in dieser Welt wird dieses Verlangen nach Ewigkeit letztendlich, nach Perfektion. Ja. Irgendwer hat auch gesagt, im Herzen sind wir eigentlich alle Perfektionisten. Wir sehen uns nach dem perfekten Ort, nach der perfekten Beziehung, nach der perfekten Liebe. Selbst auch perfekt zu sein, ja. Und Perfektionisten haben es ziemlich schwer in dieser Welt.
Nobody is perfect.
Mit anderen Menschen, mit Beziehungen, mit dem, wie die Dinge sind, weil es ist nichts perfekt in dieser Welt. Aber C.S. Lewis sagt, dass es eigentlich ein Fingerzeig ist, dass es etwas geben muss, das außerhalb dieser Welt, außerhalb von Raum und Zeit.
Der C.S. Lewis, ist das ein Prediger?
Das war ein sehr bekannter Autor und Literaturwissenschaftler, also Professor. Professor in Oxford. Oh, ja. Hat die Narnia-Geschichten geschrieben, zum Beispiel.
Ja, doch. Das Buch,
das verfilmt wurde.
Ja.
Auch König Caspian war der letzte.
Morgenröte.
Ich weiß es nicht. Aber
du hast auch Benny ein Buch geschenkt an der
C.S. Lewis, ja.
Das war seine Biografie. Mhm. Genau. Das war ein sehr tiefer Denker.
Ja.
Schön. Also Gott hat uns Ewigkeit ins Herz gelegt. Also wir sehen uns nach Gott, wir sehen uns nach dem Himmel eigentlich, nach ewiger Wahrheit, nach ewigem Leben, nach perfekter Beziehung, nach einem perfekten Ort. Und wir können versuchen, unser Herz mit allen möglichen Dingen zu füllen in dieser Welt. Beziehungen, materialistischen Zeug, materiellen, verrückten Erfahrungen, hier von der Stratosphäre abspringen. Nur irgendwie, um das Leben, das Loch im Herzen zu füllen, und letztendlich ist es zu groß. Nur Gott kann es füllen. Okay. Oder die Dinge dieser Welt sind zu klein, um das Loch in unserem Herzen zu füllen. Sind wir wie Fische außerhalb des Wassers ohne Gott. Wir werden nie völlig zufrieden sein. Aber mit Gott haben wir ein anderes Bild. Vers 12, da sagte ich, erkannte, dass es nichts Besseres bei ihnen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist Gottes Gabe. Also es macht einen Unterschied. Wir tun, es gibt Mühe, wir leben in einer gefallenen Welt. Na, eine Folge des Sündenfalls war Mangel. War vorher nicht da, aber dann nach dem Sündenfall hat Gott dem Adam gesagt, ja, du wirst im Schweiße deines Angesichts hier den Acker bebauen. Es ist Mangel in dieser Welt, da ist Mühe da und Arbeit. Arbeit war vorher auch schon da. Ne? Arbeit ist nichts Negatives, aber die Arbeit war leichter vor dem Sündenfall. Es gab diesen Mangel nicht, die haben aus der Fülle gelebt und die Erde sich untertan gemacht. Aber wenn ich Gott in meinem Leben habe, dann ist es nicht sinnlos, wie du gesagt hast, Kevin. Oh, die Arbeit ist sinnlos und so. Wenn ich es für Gott tue, dann ist
das
es
nicht... Das habe ich halt ganz ehrlich gedacht, aber dann habe ich schon eine andere Perspektive eingeschlagen. Dann habe ich gesagt, ich mache es für dich, Gott.
Genau.
Dann hat es mir wieder Spaß gemacht.
Kolosserbrief steht das, ne?
Ja.
Arbeitet nicht für Menschen, sondern für Gott. Und er wird uns bezahlen, er wird uns belohnen. Und dann hatte ich schon wieder eine andere Perspektive. Dann ist alles Gottesdienst eigentlich. Egal, ob ich in der Fabrik stehe oder im Lagerhaus oder im Büro sitze, das kann alles eine Kathedrale für Gott sein eigentlich. So ist es. Und es ist gut, sich daran zu freuen. Er sagt, es ist eine Gabe Gottes, auch diese Dankbarkeit zu haben in unserem Leben, denke ich, ist was Wichtiges. Zu kennen, ist ein Geschenk Gottes. Und das müssen wir auch lernen, glaube ich. Gerade so diese verschiedenen Zeiten. Ne? Ich meine, die Bibel sagt uns, seid dankbar in allem, sagt Dank für alles. Ich weiß nicht, ob ich so weit schon bin, dass ich das wirklich von ganzem Herzen sagen kann, wenn es wirklich schwer ist, wenn es Schicksalsschläge gibt im Leben. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch das Gute. Und das wirklich genießen lernen. Also meine Jungs zum Beispiel. Das ist ein Geschenk Gottes.
Ja. Oder deine Tochter.
Sind nicht perfekt, sind kleine Sünder, aber sind schöne Sünder, wunderbare.
Wenn du, keine Ahnung, dein Sohn, Tochter, was da jetzt heranwächst, ist auch ein Geschöpf
Gottes. 80% wird seine Tochter.
So auch.
Ja. Nee, aber ich empfinde das wirklich als Geschenk. Und das ist
ein Wunder.
Wunderbar. Muss mich aber auch immer wieder daran erinnern, es bewusst zu genießen, weil die werden so schnell groß und manchmal ärgert man sich über Kleinigkeiten und ist ja wie es ist mit Kindern. Aber eigentlich ist es ein Riesengeschenk und es auch zu genießen mit ihnen.
Als Papa.
Ja, mal zu toben und zu spielen und es ist eine Gabe Gottes, das Schöne in unserem Leben. Es ist echt eine Gabe Gottes, auch zu essen und zu trinken, dass wir essen dürfen. Das ist ein Geschenk. Es gibt Leute, die verhungern. Wir dürfen essen und wir dürfen leckere Sachen essen. Ich esse gern. Ich bin ein Genießer. Weißt du, was? Vielleicht sind es bei euch andere Dinge. Ne? Mal einen schönen Sonnenuntergang genießen oder
kann man ja überall genießen.
Kunst zu genießen. Manche haben so eine künstlerische Ader, Kreativität zu genießen, irgendein Film Gaben oder was.
Zauberer zum Beispiel.
Nicht unbedingt.
Ist auch eine Begabung, zu zaubern können. Also Tricks zu machen.
Ja. Schnell zu sein.
Ja. Fingerfertigkeiten.
Vers 14. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Ha, hier haben wir das Wirken Gottes. Und da ist der Unterschied. Das, was die Menschen tun, ist vergänglich. Unter der Erde, unter der Sonne zumindest, auf der Erde, ohne weitere Perspektive, rein irdisch gesehen. Aber jetzt kommt Gott hier ins Bild und das, was Gott tut, das wird für ewig sein. Mhm. Es ist perfekt, es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Also es ist vollkommen, ne? Wir können nichts dem hinzufügen, was Gott tut. Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet, dass wir Ehrfurcht haben vor ihm, dem ewigen Gott. Was da ist, war längst, und was sein wird, ist längst gewesen. Also wieder diese Vergänglichkeit, und Gott sucht das Entschwundene wieder hervor. Ja. Aber Gott ist ewig. Und das, was er tun wird, ist ewig. Und wenn wir Gott in unser Leben einbeziehen, haben wir auch plötzlich wieder eine ewige Perspektive für unser Leben. Mhm. All diese Dinge, über die er geredet hat, Reichtum. Wenn ich es ohne Gott habe, wenn ich nur für materielle Dinge lebe und für mich selber.
Mammon ist kein Herr, hast du ja schon mal gesagt.
Ja, denk an das Gleichnis, ne, von diesem Reichen, der aufhäuft und sagt, ach, ja, ich baue noch ein paar Vorratshäuser und ich lege mir da einen riesen Schatz zurecht und dann wird meine Seele sich freuen. Und der Herr sagt zu ihm, du bist ein Tor, du bist ein Narr, du bist ein Idiot eigentlich. Noch heute werde ich deine Seele von dir fordern, und was ist dann mit dem, was du gehabt hast?
Himmel ist unsere Schatzkammer.
Also ohne Gott, rein irdisch gesehen, werden wir alles zurücklassen, ja, und alles verlieren.
Ja. Selbst das hier, Handy, iPod, wenn man tot ist, ist man tot, hat man sowas nicht mehr. Da hat man die Herrlichkeit Gottes vor sich dann.
Kannst du nicht mitnehmen. Aber wenn wir die ewige Perspektive nehmen, Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo die Diebe durchgraben und die Würmer das auffressen und der Rost das zerstört, sonst sammelt euch Schätze im Himmel. Und das wird ewig bleiben, das wird ewig einen Wert haben. Und so, wenn ich reich bin, wenn ich was habe, mehr habe, als ich brauche, als ich selber brauche zum Leben, kann ich das weitergeben im Namen Jesu. Und Jesus sagt, was ihr einem von denen getan habt, diesen Kleinen, das habt ihr mir getan. Und da habe ich einen Schatz im Himmel, da wird es ewig bestehen. Also ich kann ewige Schätze sammeln, oder es kann ein Glas Wasser sein. Jesus sagt, es ist gar nicht schwer, Schätze im Himmel sammeln. Wenn er einem dieser Kleinen ein Glas Wasser in meinem Namen gibt, dann werde ich die Belohnung empfangen dafür. Und so in dem Sinn kann auch das, was wir tun, nicht vergänglich sein, sondern ewig sein. Ewige Auswertungen haben für unser persönliches Leben. Wir werden belohnt werden in der Ewigkeit. In einem gewissen Sinn werden wir reicher sein, als hätten wir es nicht gemacht. Wie immer man sich das genau vorstellen kann. Die Bibel spricht von Kronen und Belohnungen. Diesen Dingen. Ich weiß nicht, wie man sich das genau vorstellen kann. Vielleicht sagt man, oh, Kronen, das interessiert mich nicht, keine Ahnung, aber ich kann dir versprechen, wenn du dort bist, wird es dich interessieren, dann wird es das Wertvollste sein, zu haben. Also manche Leute werden in der Ewigkeit reicher sein als andere. Das wird Bestand haben. Also das, was wir geben, das, was wir tun, im Namen Jesu, es ist nicht umsonst. Und das ändert eigentlich schon wieder das Tun hier auch, ne? Dieses ganze materielle Zeug, was so leer war, ohne Jesus, ich hatte das Zeug zwar alles, aber es hat mich nicht wirklich zufriedengestellt und hat mein Leben vielleicht sogar kaputt gemacht. Jetzt mit Jesus, wenn ich es gebe, wenn ich was Gutes damit tue, werde ich belohnt, und ich wäre schon hier irdisch beschenkt auch. Ne? Mist, wenn man jemandem was Gutes tut, wird man selber beschenkt.
Ja, so ist es.
Und mein Leben ist nicht nur in der Ewigkeit reich, sondern es fängt schon hier an. Oder wenn ich mich selbstsüchtig um mich drehe und meine Karriere und das, was ich erreichen will, dass ich groß wäre, bla bla bla. Leute sind so unzufrieden und nie dankbar und immer das Neue. Und wenn ich es aber für Gott lebe und meine Arbeit zum Beispiel für Gott tue, macht das einen Unterschied. Dann macht es plötzlich wieder Freude, wie du sagst, ne? Obwohl es dieselbe Arbeit ist. Und ich habe Freude dran, weil es für ihn ist. Und das, was wir gemeinsam erreichen für Jesus, das ist unser Gottesdienst. Das hat ewig Bestand. Das ist nicht nur für mich selbst. Oder wenn ich von mir selbst wegschaue, will man anderen dienen. Das wird Bestand haben. Und so die ewige Perspektive. Es macht einen Unterschied, dass es Gott gibt, dass es die Ewigkeit gibt. Dann im Vers 16 geht es weiter hier um Recht und Ungerechtigkeit. Ist auch so was eigentlich. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Das ist auch was, was wir nicht unbedingt in der Welt immer bekommen oder immer sehen. Rein weltlich betrachtet gewinnen die Ungerechten vielleicht sogar oft oder setzen sich durch. Und es gibt keine Gerechtigkeit. Wir leben in einer sündigen Welt. Ne? Ich meine, brauchen wir ein Schutzprogramm auf meinem Computer? Ich meine, was soll das? Ja, dass Leute einfach Dinge bauen, um anderen zu schaden. Ja. Was soll das? Wo ist Gerechtigkeit? Ja, wo ist diese Dinge? Wir leben nicht an einem perfekten Ort. Und ich sah unter der Sonne an dem Ort des Rechts, also dort, wo eigentlich Recht gesprochen werden sollte, Gericht, dort war die Ungerechtigkeit. Nicht mal die, die Herr oder Frau Recht sein sollten eigentlich, ja, die Richterin und der Richter, nicht mal da ist Recht, da sehe ich Ungerechtigkeit. Und ich meine, heute könnte man sogar sagen, ich meine, damals hatten die noch Gottesgesetz eigentlich und konnten sagen, okay, die Richter sind ungerecht. Wenn wir unsere Gesetze anschauen, können wir sagen, das Rechtssystem ist ungerecht. Mhm. Weißt du, wenn zum Beispiel ein ungeborener Vogel besser geschützt ist als ein ungeborener Mensch. Ich meine, was soll das? Wo ist da Gerechtigkeit in diesem System? Oder wenn ein Tier mehr wert ist als ein Mensch und Sachbeschädigung wird härter bestraft als ein ungeborenes Kind umbringen. Da stimmt ja irgendwas nicht in dem Rechtssystem. Das Recht, was wir heute haben, ist teilweise schon Unrecht. Oder ich denke dran.
Früher, ja, wo noch die Gerechtigkeit ja etwas höher gedeutet hat, da wurden die Leute gesteinigt. Wo ja irgendwelche Leute tötet, aber heute kommst du nur für 5 Jahre ins Gefängnis und komm wieder frei.
Ja, oder ich denke auch an so Situationen, na, wo Eltern, guten Eltern, liebevollen Eltern, die Kinder weggenommen werden, nur weil sie die nicht in die Schule schicken wollen, weil sie nicht einverstanden sind wie der Sexualunterricht oder was immer der Grund ist. Manchmal muss man sich schon wundern, na, wo ist
da die Gerechtigkeit?
Gerechtigkeit. Also wir schauen hier den Ort des Rechts an, aber da war Ungerechtigkeit und an dem Ort der Gerechtigkeit, dort war die Ungerechtigkeit. Parallel hier, zweimal dasselbe gesagt, mit ein bisschen anderen Worten. Ich sprach in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten und den Ungerechten richten. Denn es gibt eine Zeit dort für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Ich sprach in meinem Herzen, der Menschenkinder wegen ist es so, dass Gott sie prüft. Damit sie sehen, dass sie nichts anderes als Vieh sind. Also vergänglich, es geht hier um Vergänglichkeit, ne? Dass Gott sagt, dass wir nur irgendwie. Das Interessante ist es, dass die Menschen das sagen, die Ungläubigen, die Evolutionsgläubigen, sage ich mal. Wissenschaft ist es ja nicht wirklich, es ist Glaube eigentlich.
Ja, kann man schon so sagen.
Die sagen, ja, wir sind ja eigentlich nicht mehr als Tiere.
Okay.
Und dann behandeln sie andere auch wie Tiere, nicht wertvoller als das. Weil unser Wert kommt daher, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und deswegen ist jeder Mensch unendlich wertvoll, egal ob er geboren ist oder ungeboren oder arm oder reich oder schwarz oder weiß oder alt oder jung oder fähig zu kommunizieren oder nicht zu kommunizieren. Jeder Mensch ist wertvoll, weil er von Gott geliebt ist. Von Gott einzigartig gemacht ist. Und Jesus ist für jeden Einzelnen gestorben. Das ist der Wert des Menschen. Und wenn wir da wieder Gott aus dem Bild wegnehmen, dann sind wir auch nur Tiere. Dann sind wir Homo sapiens und letztendlich
Affen.
Mein Gott, wir schlachten Kühe und essen die. Also ist nicht wirklich ein Unterschied. Und wenn uns die Alten eine Last sind, dann bringen wir sie halt um. Und wenn ich gerade kein Kind will, dann bringe ich halt mein Kind auch um. Und kein Wert des Lebens. Aber Gott macht wieder den Unterschied. Und auch hier, na, es ist eben nicht alles egal. Also wenn ich jetzt nur die Welt unter der Sonne anschauen würde, dann müsste ich eigentlich verzweifeln. Weil es ist Ungerechtigkeit da und es ist halt so. Es ist halt so, dieser Wunsch in mir nach Gerechtigkeit wird nie Erfüllung finden.
Leider.
Aber ewige Perspektive wieder. Gott ist derjenige, der die Menschen prüft. Vers 17, Gott wird den Gerechten und den Ungerechten richten. Das heißt, es macht einen Unterschied, wie ich hier lebe und ob ich gerecht bin oder nicht. Und in der Ewigkeit, aus der ewigen Perspektive gesehen, wird absolute Gerechtigkeit passieren. Selbst wenn ich es nicht hier erlebe, in dieser Welt, am Ende wird es völlig gerecht sein. Und das kann uns auch ein Trost sein, wenn wir ungerecht behandelt werden oder wir können andere damit trösten. Und am Ende wird alles fair und gerecht sein. Und das entspricht dem, was in unserem Herzen ist wieder. Die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Und das ist nicht nur irgendwie ein statistischer Trick der Evolution, dass wir was in unserem Herzen drin haben, was keine Entsprechung hat in der Realität, unerfüllte Träume für immer. Nee, das ist da drin, weil es Gott gibt und Gott ist Gerechtigkeit. Und so macht auch das wieder einen Unterschied in unserem Leben. Aber wir sind vergänglich. Da sagt er, das Geschick der Menschenkinder ist und das Geschick des Viehs, sie haben ja ein und dasselbe Geschick. Und dies, wie diese sterben, so stirbt jenes, und einen Oden haben sie alle.
Was ist ein Oden?
Atem.
Ah.
Altes Wort für Atem.
Okay.
Oder Geist. Ruach im Hebräischen kann auch so übersetzt werden. Und einen Vorzug des Menschen vor dem Vieh gibt es nicht, denn alles ist Nichtigkeit. Das ist jetzt wieder die Perspektive unter der Sonne. Wenn alle sterben, dann ist eigentlich ziemlich egal. Dann sind wir nicht mehr als Tiere. Und Menschen, die Gott ausklammern, leben eigentlich auf dem Level von Tieren. Werden einfach triebgesteuert wie Tiere und ja, wonach immer ich mich gerade fühle, das mache ich halt. Und am Ende ist egal. Schlachten einander ab wie Tiere, ne, wenn man liest, was die Nazis getan haben. Und das war eine atheistische Philosophie eigentlich. Oder die Kommunisten, ja, Stalin, Lenin. Was in Nordkorea passiert.
Alles allgemein, was sie gemacht haben.
Mensch ist nicht mehr wert als ein Tier.
Ja.
Und so werden sie auch behandelt.
KZ-Lager, Versuchsobjekte.
Ohne Gott. Und ich meine, das ist das Paradoxe, ne? Dass wir unseren Kindern in der Schule lehren, es sind halt alle nur Zufälle, wir sind nur aufgewachsene Tiere irgendwie und dann wundern wir uns, dass sie keinen Selbstwert mehr haben. Dass sie sich umbringen und ritzen und was sie sonst noch machen, weil ich meine, was haben wir ihnen mitgegeben? Keine Perspektive, keinen Wert, keinen Sinn fürs Leben. Alles geht an einen Ort. Das sind jetzt hier keine unbedingt korrekten theologischen Aussagen im Sinn des Neuen Testaments. Das ist eine alttestamentliche Sicht unter der Sonne. Rein menschlich-irdisch gesehen. Alles geht an einem Ort. Wenn man es rein äußerlich betrachtet, alle sterben und werden vergraben und verfaulen. Alles ist aus dem Staub geworden und alles geht zum Staub zurück. Aber dann interessant, in Vers 21 sagt er, wer kennt den Odem, also wieder Atem oder Geist der Menschenkinder, ob er nach oben steigt und im Oben des Tiers, ob er nach unten zur Erde hinabfährt. Also vielleicht wieder so eine leichte Hoffnung, ja, vielleicht ist ja da doch was über der Sonne sozusagen, dass unsere Seele, dass unser Geist zu Gott geht und nicht wie hier der Oden des Viehs nach unten in die Erde, unter die Erde, in die Kiste, Deckel zu und das war's.
Macht er doch den feinen Unterschied zwischen Mensch und Tier, ne? So in Gedanken.
Ja.
Ob es da den Unterschied gibt, also der Mensch ohne Gott.
Da kommt wieder Gott ins Spiel, ja. Oder zumindest hat er so diese Hoffnung in seinem Herzen.
Ja, ist doch ein Unterschied. Ja.
Das Sehnen in seinem Herzen, dass doch mehr da ist. Vers 22, und ich sah, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freut an seinen Werken, denn das ist ein Teil. Und das ist auch schön, wir dürfen das genießen, was Gott uns gibt. Denn wer wird ihn dahin bringen, hineinzusehen in das, was nach ihm sein wird? Also wir wissen nicht, was nach uns kommt.
Das wissen wir.
Ein gutes Prinzip, ne? Leb heute. Freu dich an dem, was Gott dir heute schenkt. Und wie gesagt, es ist eine Gabe Gottes. Sieh es als Geschenk Gottes und genieße es. Sei dankbar. Mach dir keine Sorgen. Sorgt euch nicht um das Morgen, sagt Jesus. Morgen wird für sich selbst sorgen.
Ja.
Ich sorge für euch heute. Und das ist eine gute Art zu leben. Ich meine, das sind 90% der Dinge, um die wir uns sorgen, treffen entweder eh nicht ein oder wir können es nicht ändern. Von dem her, was soll's, genieß das heute.
Woher kann es entscheiden?
Und
oder? Was morgen passiert, kann er nur entscheiden.
Ich weiß es schon.
Ja.
Also genieß
jeden Tag.
Jeden Tag, das, was Gott dir schenkt, nimm es aus Gottes Hand und genieß Gott vor allem.
Ja.
Leb bewusst in seiner Gegenwart.
Ja.
Jetzt, ja.
Und wenn wir jeden Tag so leben, dann werden wir auch in der Ewigkeit reich sein, weil dann werden wir auch richtig leben. Und dann haben wir eine Zukunft und eine Hoffnung und Mann, ich bin so dankbar, dass ich Jesus habe.
Ich auch.
Das hat wirklich Sinn in mein Leben gebracht und mehr als einen Sinn, natürlich. Ein Freund, einen Herrn, einen Retter. Eine ewige Perspektive. Dafür können wir total dankbar sein. Habt ihr noch was ihr da hinzufügen wollt oder was euch angesprochen hat, was ihr gesehen habt?
Ich finde das Predigerbuch, finde ich eigentlich, ich habe das ja im zweiten Kapitel habe ich es ja mitgekriegt, ja, und ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe ja schon ein bisschen vorgelesen auch mal und das ist ein sehr gutes Buch auch, das, wo man in der Zukunft weiterlesen könnte.
Ja, sehr aktuelles Buch vor allem, ja.
Das passt zu vielen Sachen, wo ich bis jetzt erlebt habe, passt es wirklich dazu. Sag ich mal. Also zu vielen Stellen, wo ich bis jetzt gelesen habe. Passt es in mein Leben dazu.
Schön.
Das ist schon krass.
Oft so. Ich finde es auch immer wieder spannend, dass wir genau das lesen eigentlich, was...
Das, was wir schon erlebt haben. Irgendwie.
Ja, und auch was wir als Gemeinde brauchen, wo Gott oft genau in das reinspricht, was wir hören müssen.
Ja.
Oder man kann es auch tatsächlich schön vorlesen für jemanden, der auf der Suche ist. Ne? Weil es ist so ein guter Einstieg überall, ne? Möglich. Weil viele Menschen haben ja solche Gedanken da, die noch suchend sind. Aber bei mir, ich habe dann eine Frage da, wegen Vers 20, da, es ist alles aus Staub geworden, wird wieder zu Staub. So von wegen, ja, man hat ja früher eigentlich doch die Toten begraben oder sonst wie, die sind dann verfault. Jetzt wird es verbrannt und so. Und ich habe mir wirklich, erst habe ich gedacht, okay, Beerdigung in den Sarg rein. Und dann dachte ich, verbrennen. Und jetzt mittlerweile habe ich so ein bisschen die Zweifel, weil auch die Gebeine ja, Josef, sie sind ja dann bis Ägypten getragen worden oder so. Und wie, ich meine, ist es egal, verbrennen oder begraben, oder will Gott nicht, dass man sich verbrennt?
Also der Michael hat dazu was gesagt wegen dem Verbrennen, dass es falsch vor Gott ist, weil der natürliche Tod, also natürliches Begräbnis, dass man mit der Erde verschmolzen wird, ist viel besser, als wenn man sich verbrennen würde. So hat er mir das dazu gesagt.
Das ist ein großes Thema. Ich bin da anderer Meinung. Die Bibel sagt nichts dazu.
Mhm.
Und wo die Bibel nichts sagt, sagen wir besser auch nichts.
Tja.
Wo die Bibel nichts sagt, haben wir Freiheit. So sehe ich das. Ich weiß, die katholische Kirche hat das zumindest lange Zeit gelehrt, im Mittelalter und so war das, wer sich verbrennen lässt, der kommt dann in den Himmel. Und also vom Gedanken her, die Auferstehung, er wird unseren Leib wieder auferwecken, die Hoffnung darauf, weil letztendlich die Bibel sagt nichts dazu. Und ob ich jetzt verfaul oder ob ich verbrennen und Asche bin oder ob ich von mir aus von einem Löwen gefressen werde und irgendwie so als Löwenpups end. Ich meine, Ich meine, was ist mit dem? Letztendlich wird Jesus, was immer da war, er wird es wieder auferwecken zu einem neuen Leib.
Ja, ich meine, das ist ja alles kein Problem für mich. Ne? Auch wenn jetzt ein Unglück passiert und schief geht unter oder ein Haus verbrennt und die vielen oder das bei dem 11. September so Sachen. Okay, aber ich, der ich normal stirb, hab da jetzt wirklich gedacht, ich weiß nicht, vielleicht.
Mach das, was dir am Herzen liegt. Was du mit deinem Gewissen, besten mit Wissen und Gewissen von Gott.
Keine Arbeit für die Kinder, mal anschließend. Das war eigentlich mein Aspekt. Ne? Mhm. Und weil es ja immer mehr kommt und auch.
Die Bibel schweigt drüber. Von daher ist mein Standpunkt, dann haben wir Freiheit, wenn die Bibel schweigt.
Aber ich habe ja auch gesagt...
Vor allem, es ist ja auch was, was amoralisch ist. Das ist ja jetzt nichts... Ich meine, was bei Gott zählt, ist Glaube und Unglaube, richtig und falsch, diese moralischen Entscheidungen, die wir treffen, das zählt vor Gott. Das, was mit meinem Überrest passiert, ich meine, mein Geist, meine Seele geht zu Gott, ja, und dieses alte Zelt, ja, das lasse ich halt zurück und Jesus wird es irgendwann mal wieder auferwecken, aber ob das jetzt in Form von Asche zurückbleibt oder letztendlich Erde, ja, weil die Würmer das fressen und so weiter und so fort.
Dann im Zusammenhang auch mit der Organspende, ne, und der ganze Kram. Was wir ja auch dann schon...
Das ist ja nochmal, was ist denn dann?
Was ist dann, genau? Da fehlt ja ein
Stück. Was, wenn deine Niere einem Atheisten eingepflanzt wird? Was ist dann? Und ja, der glaubt nicht, ist sie dann verloren?
Da steht ja auch nichts von dem Organspende. Weil ich habe ja auch gesagt, weil ich dann Organspende ausweise, wenn ich mal sterbe oder so, können die meine Organe entnehmen, ist es dann auch spannend. Ja. Weil Körper, der ist mir scheißegal, meine Seele ist mir bloß wichtig.
Ja, ich meine, es ist...
So sehe ich das.
Ja, solange wir unseren Körper haben, ist natürlich nicht egal. Aber wenn wir mal nicht mehr drin sind in unserem Leib, dann...
ist mein Körper dann egal.
Also ich bin da auch... Mit mir könnt ihr mal machen, was ihr wollt, so billig wie möglich. Plastiktüte unter die Erde, fertig. So sehe ich es auch. Ja, ne, ich denke, viele von diesen Dingen sind einfach kulturell bedingt. Ja, es gab eine Zeit, wo halt die Erdbestattung... mehr in war und dann halt in manchen Kulturen ist es die Feuerbestattung oder sonst irgendwas.
Ja, ich glaube, dann kriege ich schon langsam aber sicher Frieden. Oder?
Mach das, was du,
hast du wirklich so Gedanken
in deinem Gewissen vor Gott.
Ja, ich will alles, bestelle dein Haus. Also richtig. Heißt es in der Bibel, wenn ich, ich muss nicht alt werden, ich muss nicht 90 werden, um überhaupt dieses ganze Thema anzugehen. Mhm. Ich mache mir jetzt schon Gedanken, oder vielmehr schon vor 11 Jahren oder so, habe ich angefangen, habe ich schon meine letzte Wille schriftlich niedergelegt, damit dann mein Mann mal später nicht sich eben nach meinem Tod Gedanken machen muss. Und so habe ich es gleich jetzt schon, dass es in meinem Sinne weitergeht. Da ist schon die Grabrede geschrieben, da ist schon die Traueranzeige für die Zeitung, das ist alles schon fertig.
Ui, ui, ui.
Ja, kann er nur rausholen. Ja, in meinem Sinne.
Da habe ich eine einfache Predigt dann, ja, wenn du schon alles vorgeschrieben hast.
Genau.
Falls ich dich überleben sollte, das ist ja auch nicht gegeben. Genau. Vielleicht wirst du bei meiner Beerdigung was sagen.
Ich habe schon Lieder ausgesucht, die da gespielt werden sollen. Alles Liedblätter konnten kopieren.
Finde ich gut. Gedacht, aber im Allgemeinen sehen wir uns dann irgendwann wieder im Himmel.
Ja, aber so.
Mit Herrlichkeit leben. Mit strahlend weißen Gewändern. Kronen auf dem Haupt.
Dann ist kein Leid mehr, keine Trauer, nur noch Freuden drin.
Dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen, sagt der Paulus.
Ich kriege Gänsehaut.
Das wäre schön, das wäre immer schön, das wäre noch schöner. Schönste kommt noch.
Ja, das Beste kommt zum Schluss.
Beten wir noch zum Abschluss?
Ja.
Das war ein gutes Schlusswort, Kevin. Vater, ich danke dir, dass das echt stimmt für uns, die wir dir vertrauen, die wir Jesus vertrauen, dass das Beste zum Schluss kommt. Das Beste kommt noch. Und ich danke dir, Herr, dass es nicht erst in der Ewigkeit einen Unterschied macht, sondern wirklich hier und jetzt diese Hoffnung und diese sichere Gewissheit eigentlich, dass wir in dir ewig leben werden, Jesus. Und so bitte ich dich einfach um deinen Geist, Herr, dass du uns füllst und stärkst, dass wir so leben, Herr, dass es dir Ehre bringt und dass es in der Ewigkeit zählt. Und wir können es aus eigener Kraft. Füll uns mit dir, Herr, mit deiner Kraft. Darum bitte ich dich in Jesu Namen.